schon zwei Wochen her, wo ich den ersten Teil gemacht habe über das tausendjährige Reich. 30 Minuten Predigt über 1000 Jahre. Das ist ja logisch, da muss noch was kommen. Das geht ja nicht auf. Nein, ich habe es damals schon versprochen, ich werde weiterfahren. Es gibt noch einiges zu sagen. Und ich habe so zur Vorbereitung jetzt für diese Predigt heute mir die alte Predigt, die vor zwei Wochen nochmal angehört. Und mir ist dabei so ein Satz besonders hängen geblieben. Alles wird in jedem Belangen unmessbar besser sein. Der ist nochmal so richtig hängen geblieben bei mir, das hat nochmal Anklang gefunden, dass wir eine Zukunft vor uns haben, wo alles in jedem Belangen unmessbar oder unfassbar besser sein wird wie jetzt. Jetzt müssten wir eigentlich ausrasten vor Freude, oder? Aber wir sind da jetzt ein bisschen zurückhaltend. Können wir das wirklich glauben? Wird das wirklich so sein? Dürfen wir uns wirklich so fest darauf freuen? Ja, du darfst. Und du musst jetzt nicht ausbrechen wie ein Vulkan, aber freu dich wenigstens innerlich, dass es so sein wird, dass es so kommen wird. Alles wird unfassbar, unmessbar groß und stark besser. Das tausendjährige Reich ist aber nicht das Ende auf unserer Reise hin zum Paradies. Das möchte ich auch noch erwähnen, aber es ist eine gewaltige Verbesserung zu jetzt. Und wenn ich so von einer Reise hin zum Paradies spreche, dann habe ich mir gedacht, komm, wir schauen uns diese Reise am Anfang schnell ein bisschen an. Gott hat diese Welt geschaffen, den Garten Eden, das Paradies. Dort hat er die ersten Menschen reingesetzt und es war überragend gut. Aber leider blieb es nicht so, leider blieben wir nicht da. Es passierte einiges und ich habe hier so eine Grafik aus einem Buch, Grundzüge biblischer Offenbarung, raus abfotografiert. Und da seht ihr da am Ende, oder da ganz links, das Paradies, aber auch schon eingezeichnet die Schlange. So blieb es leider nicht. Es passierte dann einiges. Man sieht es hier schon schön abgebildet. Die Sintflut, die Arche Noah, die gekommen ist, der Turmbau zu Babel, dann die Zeit quasi der Stammväter von Abraham. Und dann kam so eine lange Zeit vom Gesetz, wo Gott selber dem Mose und dem Volk Israel sein Gesetz gegeben hat. Genau. Und es kommt aber dann der wunderbare Moment, Weihnachten, wo Jesus auf diese Erde kommt, als Sohn Gottes selber, immer noch in der Zeit vom Gesetz und dann mal lebt, bis zu dem ganz besonderen Tag am Karfreitag, wo er sein Leben auf Golgatha hingibt für uns und dann drei Tage später aufersteht und ein bisschen später in den Himmel fährt und uns quasi so wieder verlässt, wenn wir so sagen wollen. Aber wie auch als Abschluss dieser Zeit des Gesetzes dann Pfingsten, wo der Heilige Geist auf diese Erde kommt, und wie ein neues Zeitalter einläutet. Hier ist der Heilige Geist, das ist jetzt quasi die zweite Seite von diesem Bild. Da ganz am Ende war das erste Paradies und hierhin, das ist unsere Reise. Hierhin wollen wir gehen. Und das ist besser wie das erste Paradies. Es gibt so die Überschrift, Gott alles in allem. Auch schon so ein philosophischer Satz, Gott alles in allem, es absolute Vollkommenheit. Aber noch sind wir hier in dieser blauen Zeit, die Zeit der Gemeinde, und wir wissen nicht, wie lange diese Zeit gehen wird. Das ist ein Geheimnis. Ob jetzt hier diese Abstände irgendwie stimmen oder Sinn machen, das ist einfach eine Grafik, also lässt sich nichts darauf zurückschließen. Aber was wir wissen, ist, dass diese Zeit, wo wir jetzt drin leben, zu Ende gehen wird. Das ist absolut sicher. Und die wird hektisch und mit viel Trubel zu Ende gehen. Wir haben schon gehört, es gibt da eine Entrückung, wo alle verstorbenen Gläubigen auch auferstehen werden. Es gibt, die bei der Entrückung werden dann auch alle lebenden Gläubigen noch verwandelt und alle zusammen gehen dann mit Jesus wieder hoch, wenn wir wollen, so in den Himmel. Und dann beginnt die Trübsalzeit, 7 Jahrwochen, eine Jahrwoche, so muss ich sagen, 7 Jahre, denkt man, wo viel Unterdrückung passiert hier auf dieser Welt, wo aber auch gleichzeitig neue Menschen zum Glauben kommen werden. Man geht auch davon aus, dass gerade viele aus dem Volk Israel ihren Retter Jesus Christus in dieser Zeit erkennen werden und ihr Leben Jesus übergeben werden. Aber viele, die dann in der Trübsalzeit den Schritt wagen, werden mit ihrem Leben büßen müssen und ihr Leben lassen müssen. So schreibt es die Bibel. Und am Ende von dieser Trübsalzeit kommt, also hier, dass diese Zeit, kommt Jesus Christus wieder. Der Symbol für seine Wiederkunft ist der gespaltene Ölberg, so ist es verheißen. Also es ist nicht nur ein Riss, das ist so ein richtig Auseinandergehen, dass ein Fluss neu dann direkt von Jerusalem ins Tote Meer fließen kann. Also das ist etwas Gewaltiges, was da passieren wird. Und da kommen eben auch alle Gläubigen wieder mit, die da entrückt wurden. Und genau so passiert das alles hier. Ich sage nachher noch ein bisschen mehr. Genau. Und dann beginnt das 1000-jährige Reich, dieses Friedensreich. Aber das ist nicht das Ende, das ist nicht das Ziel unserer Reise. Wir sehen hier schon, es gibt noch einen Richterstuhl am Schluss der Zeit. Und dieses Feuer oder dieser Schwefelsee, der sagt auch schon, der deutet an, dass es da um etwas ganz Wichtiges geht, dass das ein großes, ein gewaltiges Gericht geben wird. Und erst danach kommt eben dieses Paradies ist das falsche Ort, dieses absolut Neue, wo wir dann wirklich am Ziel sein werden, wo wir dann auch zur Ruhe kommen werden, wo Gott alles in allem ist. So ist diese Reise. Ja, es soll jetzt heute aber nicht um das hier gehen, sondern ganz bewusst wollen wir noch einmal in dieses tausendjährige Reich schauen. Jesus ist als König da auf diese Erde gekommen und er regiert dann 1000 Jahre hier auf dieser Welt. Zusammen mit allen Gläubigen, eben den Gläubigen, die wieder mit ihm schon gekommen sind und denen, die bei einer weiteren Auferweckung auferstanden sind, alle werden mit ihm zusammen regieren. Und bei Jesaja finden wir dazu das Kapitel 65 und das ist ein wunderbarer Text über diese Zeit. Und diesen Abschnitt habe ich bewusst in der letzten Predigt noch weggelassen. Es gab schon genug zu sagen und ich habe mir vorgenommen, jetzt eben heute auf diese Zeit einzugehen. Ich lese euch den Abschnitt einmal vor und achtet doch beim Zuhören, wie man am Anfang noch denkt, oh, könnte dieser Text nicht schon hier über dieses endgültige, über diese neue Erde, neuer Himmel sprechen und wie man dann plötzlich merkt, ah nein, es geht trotzdem eher um das tausendjährige Reich. Also ich lese einmal vor aus Jesaja 65, die Verse 17 bis 25. Das ist der Abschnitt von heute Morgen. Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann denkt niemand mehr an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Auch ich will über Jerusalem jubeln und mich über mein Volk freuen. Man wird dort niemanden mehr weinen hören. Die Klage ist für immer verstummt. Es gibt dort keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt. Man findet keinen Greis, der nicht ein hohes Alter erreicht. Wenn einer mit 100 stirbt, sagt man, er war noch jung. Und wer die 100 nicht erreicht, gilt als gestraft. Dann wird man Häuser bauen und selbst darin wohnen. Man wird Weinberge pflanzen und selbst ihren Ertrag genießen.
Man baut keine Häuser mehr, in denen dann andere wohnen. Man pflanzt nichts mehr, das dann andere essen. Die Menschen in meinem Volk werden so alt wie Bäume. Meine Erwählten werden das genießen, was sie mit eigenen Händen erarbeitet haben. Keiner müht sich mehr vergebens. Niemand bringt Kinder zur Welt, die früh sterben. Denn sie sind die Nachkommen derer, die der Herr gesegnet hat. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Schon ehe sie rufen, antworte ich ihnen. Während sie noch rede, erhöre ich sie. Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, doch die Schlange muss sich von Erde ernähren. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Das sagt der Herr. Okay, das ist unser Text. Und lasst uns den jetzt gemeinsam Vers für Vers durchgehen. Und da fangen wir an mit dem Vers 17. Seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann denkt niemand mehr an das, was früher war. Es ist für immer vergessen. Und ich finde, das ist so der Vers, der uns so ein bisschen in die Irre führen will. Wenn wir neuen Himmel, neue Erde lesen, dann denken wir vielleicht an die Zeit nach dem tausendjährigen Reich. Weil dann wird es wirklich einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Aber hier meint Jesaja quasi die neue Königsherrschaft im Himmel wie auf Erden. Jesus Christus ist König jetzt. Jetzt tritt er als König auf, also jetzt, dann im tausendjährigen Reich. Und zwar auf der Erde wie auch im Himmel. Und an beiden Orten, auf der Erde wie auch im Himmel, musste alles Böse weichen. Satan wurde gebunden, das haben wir letztes Mal gehört, für diese tausend Jahre. Und mit ihm auch all seine Dämonen. Und somit musste alles Böse weichen. Das ist wirklich dann auch wie eine neue Erde, wie ein neuer Himmel, wenn Jesus da sein Königreich errichtet. Und wenn wir jetzt noch eben die nächste Verse lesen, dann wird es klar, ja, es geht wirklich, oder es wird eindeutig, dass es wirklich ums tausendjährige Reich geht. Ich nehme den Vers 18 und 19 zusammen. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich jetzt erschaffe. Das ist mal eine Aufforderung, oder? Freut euch und jubelt ohne Ende, was ich jetzt erschaffe. Ich mache Jerusalem zu einer Stadt des Jubels und seine Bewohner erfülle ich mit Freude. Wunderbar, mit Freude erfüllt zu werden. Auch ich will über Jerusalem jubeln und mich über mein Volk freuen. Gott stimmt da ein, Gott macht mit. Es ist seine Absicht, sich zu freuen und zu jubeln. Man wird dort niemanden mehr weinen hören. Die Klage ist für immer verstummt. Ich kann nur sagen, o Jerusalem, du wunderbare, heilige Stadt, was musstest du doch bisher schon alles ertragen und erleiden, dieses Jerusalem. Wenn wir da in die Geschichtsbücher schauen, aber dann wird Jerusalem endlich eine Stadt des Jubels sein. Sowohl für seine Bewohner, wie auch für Gott, der dann auf sein Jerusalem schaut. Dann wird endlich Friede und Freude die Stadt erfüllen. Jesaja schreibt sogar, dass niemand mehr in dieser Stadt weinen wird. Auch alles Klagen wird verstummt sein. Und da ist mir natürlich direkt diese berühmte Mauer, die Klagemauer in Jerusalem in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob es die dann noch gibt, ob die diese Erdbeben und alles überleben wird. Aber wenn es sie noch gibt, stellt euch vor, diese gewaltige Mauer und niemand mehr wird da dort stehen und etwas zu klagen haben. Was für eine besondere Zeit. Und gerade eben diese geteilte und umkämpfte Stadt Jerusalem wird dann endlich zur Ruhe kommen. Und weil am Anfang von diesem tausendjährigen Reich auch nur Menschen leben, die gläubig sind, die an Jesus Christus glauben, die sagen, du bist Herr, du bist mein König, du bist mein Erlöser, werden auch alle Bewohner in Jerusalem dann Gott endlich treu sein. Und Gott wird sich somit nicht nur eben über die Stadt, sondern auch über die Bewohner von Jerusalem freuen. Und in den nächsten Versen bekommen wir jetzt einen Einblick, wieso man nicht mehr klagen wird. Ich lese da mal vor. Es gibt dort keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt. Man findet keinen Greis, der nicht ein hohes Alter erreicht. Wenn einer mit 100 stirbt, sagt man, er war noch jung. Und wer die 100 nicht erreicht, gilt als gestraft. Die Menschen in meinem Volk werden so alt wie Bäume. Meine Erwählten werden das genießen, was sie mit eigenen Händen erarbeitet haben. Keiner müht sich mir vergebens. Niemand bringt Kinder zur Welt, die früh sterben, denn sie sind die Nachkommen derer, die der Herr gesegnet hat. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Ich habe extra mal die Verse 21a und 22 noch weggelassen. Das ist so wie ein Thema innerhalb von diesen Versen. Und ich trenne das ein bisschen auf, aber ich komme noch dazu. Zuerst rede ich mal so über die Sterblichkeit und das Alter im tausendjährigen Reich, weil darum geht es hier. Und das ist etwas, was ich mir auch nicht so bewusst war. Erst eigentlich jetzt so letztes Mal, als ich so am Vorbereiten war für dieses tausendjährigen Reich, dass wir nicht alle oder dass nicht alle Menschen die ganzen tausend Jahre erleben werden. Aber das steht hier so. Und doch ist es ganz anders wie heute. So wird zum Beispiel verheißen, dass kein Säugling mehr sterben wird und dass alle Menschen ein sehr hohes Alter erreichen wird. Also es ist trotzdem ganz anders wie jetzt, aber es ist nicht eindeutig so, dass alle einfach tausend Jahre leben werden. Dazu zwei Gedanken. Es wird weiterhin Kinder geben. Das ist ganz spannend, oder? Und die Geburtenrate wird sehr hoch sein. Und ich finde das schon spannend, weil es irgendwie auch etwas aussagt über unser Auferstehungsleib. Es steht ganz klar, dass wir bei der Entrückung verwandelt werden, dass wir einen neuen Leib bekommen und trotzdem wird es dann im tausendjährigen Reich weiterhin Kinder geben. Spannend. Wie das genau geht, wissen wir nicht, aber wir können das einfach mal so festhalten. Dieser neue Leib wird also mehr als ein rein geistlicher Leib sein. Wir wohnen ja immer dann auch auf der Erde. Also es ist so, ich meine, Jesus in seinem Auferstehungsleib, der hat sich ja auch mit den Jüngern getroffen und sogar mit ihnen gegessen. Also das zeigt irgendwo das große Geheimnis, das da dann passieren wird. Und der zweite Gedanke ist eben, dass nicht alle Menschen einfach die ganzen tausend Jahre leben werden. Wir werden zwar die Begriffe jung und alt neu definieren müssen, oder du hundertjähriger Jüngling, du, dann, aber es wird trotzdem vorkommen, dass jemand sterben muss. Und ich habe dann so ein bisschen in den Kommentaren nachgelesen, was ist da gemeint, wie können wir das verstehen? Und ich möchte da einen Abschnitt aus einem Kommentar vorlesen. Da steht, soweit wir es erkennen können, wird in jener Zeit kein Gläubiger sterben. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du diese tausend Jahre leben. Die Menschen werden ein hohes Alter erreichen oder ein höheres Alter erreichen als vor der Sintflut, denn selbst Methuselah, der älteste Mensch, wurde nur 969 Jahre alt. Diejenigen, die beim Erscheinen Christi in das tausendjährige Reich eingehen, werden über tausend Jahre auf der Erde leben. Also, wir können festhalten eben, dass im tausendjährigen Reich kein Gläubiger sterben wird. Aber jetzt ist es natürlich spannend, aber wer wird dann sterben oder was bedeutet das? Und darum lese ich noch ein bisschen weiter vor. Wie ist es nun zu verstehen, dass der Jüngling als Hundertjähriger sterben und der Sünder als Hundertjähriger verflucht werden wird? Da der Teufel während der gesamten tausend Jahre der Herrschaft Christi gebunden sein wird, wird es von außen keine Versuchung zur Sünde geben, schreibt er. Wenn Menschen dennoch sündigen, handelt es sich um Ungläubige. Zwar werden zu Beginn des Reichs nur Gläubige die Erde bevölkern, aber sie werden sich in starkem Maß vermehren. Ihre Nachkommen, die sich nicht bekehren, werden nichts zu leiden haben, solange sie sich nicht gegen den Herrn Jesus versündigen. Das ist noch ganz spannend. Selbst im tausendjährigen Reich lässt Gott uns Menschen den freien Willen. Es ist keine Zeit des Diktats. Du kommst auf die Welt und du musst an Jesus glauben. Sondern er lässt selbst dann den Menschen den freien Willen und wünscht sich, dass wir an ihn glauben. Aber er zwingt uns nicht. Und solange wir dann nicht gegen ihn sündigen und Satan und die Dämonen sind gebunden, gibt es nichts zu befürchten. Aber wenn das dann trotzdem jemand macht, dann, ich lese mal weiter, dann steht, tun sie es aber doch, werden sie getötet. Bei der allgemeinen Langlebigkeit werden solche Fälle jedoch die Ausnahme sein, denn ein Hundertjähriger, der von Gott verflucht wird, wenn er gesündigt hat, wird als Jüngling bezeichnet. Dieser Vers ist wohl der stärkste Beweis dafür, dass der ganze Abschnitt nicht von der Ewigkeit, sondern von der Zeit des tausendjährigen Reiches handelt. Auf der neuen Erde und im neuen Himmel gibt es kein Gericht und keinen Tod mehr. Das wäre dann da hinten da bei dem Würfel. Da gibt es dann keinen Tod mehr. Aber im tausendjährigen Reich schon. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gewusst habt oder ob das für euch auch neu ist. Eben wie gesagt, mir wurde das erst so bei der Vorbereitung von der letzten Predigt, ist mir das Thema so auf den Tisch gekommen und ich habe das jetzt neu begriffen. Und ich merke immer wieder, dass es im Wort Gottes einfach Neues zu entdecken gibt. Und es macht echt Spaß, da seine Nase reinzustecken und zu graben. Also, machen wir weiter in unserem Abschnitt. Ich habe ja vorher den Vers 21a und 22 noch zurückgestellt. Jetzt kommen wir zu den beiden. Da steht, dann wird man Häuser bauen und selbst darin wohnen. Man wird Weinberge pflanzen und selbst ihren Ertrag genießen. Man baut keine Häuser mehr, in denen dann andere wohnen. Man pflanzt nichts mehr, das dann andere essen. Hier erfahren wir endlich mal etwas über unseren Wohnort. Also nicht direkt welchen Ort, welche Ortschaft, aber wie wir dann wohnen werden, das hat mich persönlich so ein bisschen beschäftigt. Okay, ich werde irgendwie entrückt, ich komme dann wieder auf diese Welt, aber und dann 1000 Jahre, aber was erwartet mich denn dann so? Und hier kriege ich jetzt mal so eine kleine Erklärung dazu. Ein Haus. Selber bauen, aber dann auch selber darin wohnen und leben. Niemand wird also unter freiem Himmel leben müssen. Ein Haus ist dir und mir versprochen. Und vielleicht hinter dem Haus wirst du einen Weinberg anpflanzen, steht da. Und wenn dann da die Rede ist von Ertrag genießen, ich glaube, du denkst richtig, wenn du da an einen feinen Tropfen Wein denkst. Ist doch schön, oder? Und generell erfahren wir hier auch, dass wir Selbstversorger sein werden. Und das finde ich jetzt schon wieder nicht ganz so schön. Da musst du alles selber pflanzen, was du essen willst. Oh, hey, das ist vorbei damit, so bequem, Migros und Coop und so. Sondern du musst wirklich alles selber immer pflanzen und ernten, was du essen willst. Das ist doch harte Arbeit, oder? Jetzt dachte ich hier, tausendjähriges Reich ist so ein bisschen gechillt, friedlich und ohne große Arbeit. Ich habe mir dann aber noch überlegt, vergessen wir nicht, dass Gott selber den Boden, als Adam und Eva gesündigt hatten, verflucht hatten und gesagt, dass es mühsam sein wird, den Boden zu bearbeiten und die Früchte des Bodens zu gewinnen. Gott selber hat diese Last quasi dem Boden und uns Menschen nach dem Sündenfall gegeben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Fluch hier dann aufgehoben ist. Und dass es nicht mehr die große Arbeit, diese Last sein wird, sondern dass es uns einfach fallen wird. Immer genug Nahrung zu haben, immer den Boden zu bebauen, immer dafür zu sorgen, dass alles wächst und wir ernten können. Wir dürfen davon ausgehen, dass es im tausendjährigen Reich eben quasi wirklich einfach sein wird. Und auch, dass es einfach schön sein wird. und dass wir Spaß daran haben werden, spätestens am Abend, wenn wir den Weinberg genießen. Schon gute Vorstellung, oder? Urs, hä? Weinberg genießen. Also, Vers 24. Ich finde das auch so ein ganz toller Satz. Schon ehe sie rufen, antworte ich ihnen, während sie noch reden, erhöre ich sie. Also manchmal sehne ich mich jetzt schon ganz stark nach dem. Dann beten wir, klagen, jammern oder haben eine wichtige Frage und dann kommt nicht direkt eine Antwort. Und auch nach 2 Wochen habe ich noch keine Antwort. Und auch nach 2 Monaten teilweise habe ich noch keine Antwort. Und es gibt Fragen, die habe ich bis heute noch keine Antwort. Und einfach dieses Dranbleiben, dieses Geduldigsein, dieses manchmal irgendwie das Gefühl haben, Gott, ich weiß, du hast mich gehört, aber wann sprichst du? Wann handelst du? Und dann im 1000-jährigen Reich sagt Gott, schon ehe sie rufen, antworte ich ihnen. Das ja, überschnell. Du hast die Antwort schon, bevor du es ausgesprochen hast. Die Frage ist erst so im Kopf schon formuliert, aber bevor du sie schon zu Gott bringst, hast du schon die Antwort. Und während sie noch reden, erhöre ich sie. Gewaltig. Das ist wirklich so eine direkte und unmittelbare Kommunikation mit Gott. Und auch darauf dürfen wir uns wieder grandios freuen. Und jetzt noch der letzte Vers, Vers 25. Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, doch die Schlange muss sich von Erde ernähren. Das haben wir letztes Mal schon so ein bisschen gehört, wie Gott hier Frieden bringt, auch zwischen Mensch, Tier und der restlichen Natur. Es ist wirklich ein Friedensreich, das alle Komponenten, alles umfasst, alles betrifft. Wolf und Lamm weiden friedlich zusammen. Und das Wunder ist, dem Lamm geht es gut. Und der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Und man sieht jetzt auch, die Schlange muss sich von Erde ernähren. Die Schlange bleibt nicht das Lieblingstier oder wird nicht das Lieblingstier von Gott. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Das sagt der Herr. Dieser Friede, diese Versöhntheit, die da in der ganzen Schöpfung Gottes herrschen wird, das macht es wirklich genial. Und das zu erleben, auch darauf freue ich mich wirklich sehr. Und es ist bereits der 2. Text, der das bezeugt. Und wir haben schon gelernt, wenn wir etwas mehrfach bezeugt bekommen, dann dürfen wir einfach umso gewisser sein innerlich. Das ist wahr. Genau so wird es eintreffen. Und weil ja all diese Texte so unglaublich klingen und weil man so, eigentlich, ich habe immer Verständnis, wenn jemand dafür sagt, glaubst du das? Das ist doch ein Hingespinst, das ist doch eine Fantasie. Aber wenn die Bibel es sogar mehrfach bezeugt, dann dürfen wir das wirklich annehmen. Wir dürfen uns daran festhalten und einfach so eine große Glaubensgewissheit innerlich aufbauen und sagen, es ist bezeugt, mehrfach. Und ich will mich daran festhalten. Darauf will ich hoffen, daran will ich glauben. Und ich hoffe, dass dein Bild vom 1000-jährigen Reich jetzt mit diesem Text nochmals dazu noch genauer geworden ist, dass sich da noch mehr zusammengefügt hat, dass du noch einen besseren Blick auf diese Zeit hast. Ich weiß, es gibt ganz viele Fragezeichen und es gibt immer noch ganz vieles, das wir nicht wissen, das unklar ist. Aber ich sage es noch einmal, lasst uns nicht darauf schauen, sondern lasst uns darauf schauen, was wir schon wissen, was schon klar ist und woran wir uns eben auch erfreuen können, was uns Hoffnung gibt. Das, was ich sehe, das, was ich schon erkenne von diesem Friedensreich, das sagt mir, darauf kann ich mich freuen. Darauf will ich mich freuen. Ich sage meiner Seele, freu dich darauf, freu dich darauf. Ich muss keine Angst haben vor dem Kommenden. Das, was da verheißen ist, das soll mir meine Angst nehmen und mir Freude ins Herz legen. Ich darf mich freuen auf das Kommende. Und es wird ein Vorrecht sein, bei diesem Friedensreich dabei zu sein. Und ich bin mir sicher, das wird aufregend, es wird spannend, es ist freudig sowieso, es wird wunderschön werden. Und es wird eines ganz bestimmt nicht, es wird keine Zeit der Langeweile sein. 8000 Jahre einfach so. Nein, nein, das wird aufregend und spannend und freudig. Und ich lade euch jetzt ein, so zum Schluss dieser Predigt, dass ihr mal eure Augen zumacht, wenn es euch hilft, oder wenn es euch nicht hilft, dann lasst sie offen. Und dass ihr euch aber so vor dem inneren Auge ein bisschen versucht vorzustellen. Wie wird es da sein? Im Hinblick darauf, dass in euch wirklich diese Freude auf diese Zeit wachsen tut. Nehmt euch doch jetzt diesen Moment und ich schließe dann mit einem Gebet ab. Jesus Christus, ich danke dir einfach für dein Wort. Dein Wort steckt voller Hoffnung für uns. Du stärkst unseren Glauben mit deinem Wort. Und ich bitte dich, dass das jetzt bei uns in unserem Herzen, in unserem Verstand, in unserem Denken ankommt. Alles wird unfassbar und unmessbar besser. Du hast Gewaltiges vor, Großes und Wunderbares. Manchmal denken wir, was kommt da alles auf uns zu? Ist das zum Aushalten? Du verheißt uns eine großartige Zukunft. Nichts, wovor wir Angst haben müssten. Ich lobe und preise dich dafür, dass du uns jetzt diesen Einblick schon gibst. Und ich bitte dich wirklich, lass diese Freude wachsen auf das, was noch kommt, gerade auch auf diesen Friedensreich und dann natürlich auch auf das, was wir dann Ewigkeit nennen, wenn es wirklich einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Schon faszinierend, was du für eine Reise mit uns vorhast, Jesus, von Paradies bis zur Ewigkeit. Ich danke dir, dass du uns da mitnimmst, hinein, auch uns Nichtjuden, du hast uns eingepfropft in dein Volk und wir dürfen da einfach dazugehören und Anteil haben an all dem Kommenden und an all dem Segen, den du da bereithältst. Großer Gott, wir loben dich und wir danken dir dafür. Amen. Wir wollen jetzt diesen Gott auch wirklich noch mit einem Lied loben und ihm danken.